Wie werde ich reich? Ein Podcast von Welt und Podimo. Und mit mir, Moritz Seifert. In dieser Folge geht es ums Gehalt und vor allem um die Frage, wie bekomme ich mehr? Ich bin Wirtschaftsredakteur und 26 Jahre alt. In diesem Podcast geht es ums Geld. Mein Plan? Reich werden. Es müssen nicht gleich Millionen sein, aber so viel, dass ich irgendwann nicht mehr von der Miete abhängig bin. Ein eigenes Haus wäre toll und vielleicht sogar ein Boot. Mein Reichtum, wenn man das so nennen kann, ist bisher mein Gehalt. In dieser Folge treffe ich deswegen zwei Menschen, von denen ich erfahren will, was kann ich machen, um mehr zu verdienen? Was ist die beste Verhandlungsstrategie? Oder brauche ich vielleicht gleich einen ganz neuen Job? Für meine Recherche habe ich mich schon vor dem Frühstück auf den Weg gemacht. Es ist jetzt kurz vor 9 Uhr morgens. Ich bin jetzt hier am Wasserturm im Berliner Bezirk Prenzlauer Berg. Ein paar Rentner sind schon unterwegs und die Bänke sind aber sonst noch unbesetzt. Hier treffe ich Ann-Kathrin Gerstlauer. Sie ist Journalistin, Beraterin und Karrierecoach. Von ihr will ich wissen, wie ich mich in Gehaltsverhandlungen richtig schlage.
Ich bin ja auf dem Weg, reich zu werden, also zumindest mal mein langfristiges Ziel. Und ich habe mir überlegt, das Erste, was man machen kann, ist ein bisschen am Gehalt zu schrauben. Und da wäre meine erste Frage, wann ist denn so der Moment gekommen, an dem man verhandeln kann?
Also am besten natürlich hast du es im besten Fall gemacht, als du in deinen Job eingestiegen bist. Wenn nicht, hast du da auf jeden Fall den ersten kleinen Fehler gemacht, weil umso niedriger du einsteigst, umso schwieriger ist es natürlich danach, reich zu werden. Das heißt, jetzt die ganz großen Sprünge, um jetzt direkt mal die Erwartungen am Anfang zu dämpfen, sind später natürlich schwieriger, aber natürlich nicht unmöglich. Ich würde immer sagen, so einmal im Jahr oder nach einem Jahr kann man auf jeden Fall mal gut nachverhandeln.
Also einmal im Jahr finde ich auf jeden Fall schon ganz gut. Also da muss man ja relativ regelmäßig da hingehen. Also eigentlich gibt es nichts, auf das man warten sollte, sondern man sollte wahrscheinlich einfach machen.
Ja, auf jeden Fall. Also es ist auch viel, viel leichter, kleinere Beträge einmal im Jahr oder vielleicht sogar, aber dann muss schon was passiert sein. Also du hast eine tolle Leistung gemacht, ein neues Projekt, vielleicht sogar zweimal im Jahr zu machen.
Okay, also lieber regelmäßig fragen. Aber ich muss sagen, du hast gesagt, man braucht ein Projekt. Ich habe jetzt ja den Podcast. Vielleicht ist das ja der passende Moment, mal zu meinem Chef zu gehen und ihm zu sagen, dass ich jetzt eine Gehaltsverhandlung brauche. Wie gehe ich denn so auf meinen Chef zu? Also wie leite ich so eine Gehaltsverhandlung ein?
Ja, das klingt jetzt eigentlich spektakulärer, als es ist. Im Zweifelsfall schreibst du einfach eine E-Mail mit dem Betreff Gehalt verhandeln. Viele finden es besser, wenn man auch nicht sagt, dass man sein Gehalt erhöhen wird, weil das klingt natürlich gleich noch so wahnsinnig viel Geld, sondern eher so sein Gehalt anpassen will. Genau, und schreibst eine kurze E-Mail mit, hey, ich bin jetzt ein Jahr da, hey, ich bin jetzt 3 Jahre da, ich habe jetzt ein neues Projekt, ich würde gerne mal mit dir über das Thema oder mit Ihnen, je nachdem, ob ihr euch tut oder sieht, über das Thema Gehalt sprechen, können wir da einen Termin einstellen. Also es ist wirklich relativ easy eigentlich.
Okay, und ich würde mal jemanden, ich quatsche mal sehr viel und ist es dann richtig, wenn man so mit seinen Kollegen darüber spricht, also sagt man ja, hey, ich gehe jetzt dahin und was meinst du denn, habe ich das verdient oder so, oder ist es viel klüger, das lieber für sich zu behalten und so ein bisschen darauf zu hoffen, hey, hoffentlich kommt dann nicht noch einer auf die Idee und geht zu ihm, weil dann stehen meine Chancen bestimmt schlechter.
Nee, also ich glaube, dass unsere Generation so eine der ersten ist, die wirklich über das Thema Geld mehr spricht. Und ich glaube, jeder wird da am Ende nur dran verdienen, weil wenn niemand über das Thema Geld spricht, dann hat auch jeder viel, viel schwierigere Chancen, mehr Geld zu bekommen. Weil das Wissen, wenn du zum Beispiel weißt, ey, jemand anders verdient hier viel mehr Geld mit den gleichen Aufgaben und so weiter, klar kannst du nicht zu deinem Chef gehen und sagen, ich weiß das von XYZ. Aber es hilft dir selber für dein Selbstbewusstsein natürlich enorm, auch zu wissen, was ist überhaupt möglich. Vorher irgendwie rätselt man dann so ein bisschen darüber. Deswegen wird es auf jeden Fall immer empfehlen. Die Frage ist eigentlich eher, ob die anderen darüber bereit sind zu sprechen, weil die denken natürlich eher, ey, wenn der Moritz mich fragt und der weiß, dass ich hier mehr Geld verdiene, dann kommt natürlich direkt eine Neiddebatte auf.
Da sind wir ja schon mitten in der Vorbereitung für so ein Gespräch. Was sind denn so Sachen, die man unbedingt machen sollte und was sollte man auf gar keinen Fall machen?
Vorbereitung ist auf jeden Fall das A und O. Üben, üben, üben. Davon abgesehen, auf jeden Fall sich selber eine Liste machen und mal überlegen, was hat man eigentlich das ganze Jahr über so gemacht, weil man vergisst da schon immer relativ viel von und wenn du da dann sitzt und das irgendwie spontan sagen sollst, was waren nochmal meine 3 großen Projekte dieses Jahr, keine Ahnung, dann sieht es halt schon wieder super schlecht aus. Also vorher eine Liste machen an Projekten, die mitbringen und weil das wäre auch das Erste, was du im Gespräch sagen würdest, das habe ich dieses Jahr alles gemacht, damit du natürlich auch begründen kannst. Dann sich auf jeden Fall informieren, man kann das auch im Netz machen, es gibt so ein paar ominöse Gehaltsseiten. Wie seriös die sind, muss man für sich selber irgendwie natürlich entscheiden. Aber es hilft natürlich schon immer so ein bisschen zu wissen, was könnte ich denn eigentlich woanders verdienen.
Du hast jetzt schon gesprochen, man muss so ein bisschen die Gehaltsvorstellung definieren. Wie viel darf ich denn da so drüber fordern? Die einen sagen, okay, auf jeden Fall deutlich mehr fordern, weil dann verhandelt mich mein Chef runter und hat ein gutes Gefühl, dass er mir nicht alles gegeben hat. Andere sagen, oh, bloß nicht zu gierig sein, das wirkt irgendwie auch komisch.
Also ich glaube, das ist immer so ein Fehlgedanke, dass der Chef einen als gierig empfindet. Also in meiner Zeit, als ich Chefin von 20 Leuten war, habe ich in Vorstellungsgesprächen und ich habe noch mit vielen, vielen mehr gesprochen, bei einer einzigen Person gedacht, wow, das ist aber jetzt wirklich krass viel. Und bei allen anderen war es so, ja, das ist viel, mal gucken, ob wir uns das leisten können. Und ich glaube, am Ende ist es immer total der Fehlgedanke, dass wenn man viel Geld fordert, dass man dann als gierig geht, sondern man geht eigentlich eher als selbstbewusst und bei mir war es sogar eher so, umso mehr Geld die Leute gefordert haben, für umso besser hielt ich die eigentlich. Also gerade bei so einem ersten Gehalt habe ich immer gedacht, wow, wer so viel Geld fordert, der muss ja super gut sein.
Okay, also ich habe mal gehört, es gibt so die Faustregel, dass man sagt, okay, man fordert so viel, bis man sich schämt. Ist das eigentlich eine ganz gute Faustregel?
Ja, auf jeden Fall. Wenn man sich noch nicht schämt, ist es wahrscheinlich wirklich zu wenig. Ich habe immer eine ganz gute Erfahrung gemacht, damit ums Jahresgehalt zu verhandeln. Und wenn du da irgendwie, weiß ich nicht, 3.000 Euro mehr haben willst, dann würde ich auf jeden Fall 5.000 bis 6.000 Euro mehr fordern, weil der Chef würde ich auf jeden Fall runterhandeln, weil der ist natürlich super interessiert daran, das Ganze so billig wie möglich zu halten. Im Endeffekt ist es einfach nur eine Verhandlung. Im Zweifelsfall trefft ihr euch irgendwo in der Mitte und jeder von euch beiden hat das Gefühl, yeah, ich habe diese Verhandlung irgendwie gewonnen. Und wenn das zu einfach ist, dann weiß man auf jeden Fall schon, man hat zu wenig gefordert. Also wenn das nach einer Minute vorbei ist, dann muss man da rausgehen und denken, ah, da wäre mehr drin gewesen. Also wenn das nicht ein Kampf ist, dann ist man mit zu wenig auf jeden Fall reingegangen.
Jetzt haben wir ja eine schwierige wirtschaftliche Lage, also gerade durch Corona, aber auch sonst. Es gibt immer Unternehmen, die irgendeine Krise haben und irgendwas ist immer schlecht. Es wird ja immer eher auf das Schlechte verwiesen als auf das Gute. Das ist ja auch das klassische Gegenargument, wenn ich jetzt Geld fordere. Nee, das können wir uns leider nicht leisten, es geht einfach gerade nicht. Was entgegnet man denn dann?
Also erstens muss man sich immer bewusst machen, das eigene Gehalt ist so klein im Vergleich zu der gesamten wirtschaftlichen Situation. Das Unternehmen wird nicht pleite gehen, weil es dir jetzt 300 Euro mehr im Monat bezahlt. Das macht in den Budgets so, so wenig aus. Und das Zweite ist, mach es nicht zu deinem Problem. Und weil man direkt so ein schlechtes Gewissen in dem Moment und denkt direkt, wegen mir geht es jetzt dem Unternehmen schlechter. Nein, dein Chef will dich halten. Er muss es halt möglich machen. Dann soll er halt schauen, aus welchem Budgettopf er das irgendwie rüberholt. Insofern würde ich immer sagen, ich würde da gar nicht so viel drauf entgegnen, weil eins der besten Dinge, das ist Schweigen.
Nicht ja, das ist tatsächlich schwierig.
Genau, das Beste ist einfach, auf sowas erstmal gar nicht zu antworten. Also so wenig wie möglich. Du machst am Anfang einmal deinen Punkt und danach wird sich dein Chef um Kopf und Kragen reden. Und du sitzt es einfach aus, bis ihr irgendwann an den Punkt kommt, wo er sagt, ja, also vielleicht wäre das jetzt doch noch möglich. Und dann fängst du wieder an, mit ihm zu reden. Umso weniger man in so einem Gespräch sagt, umso besser kommt man da am Ende auf jeden Fall raus.
Frauen verdienen ja laut Statistik immer deutlich weniger. Sind daran die Männer schuld?
Ja, das ist natürlich jetzt eine sehr pauschale Aussage, aber klar leben wir immer noch in einer Gesellschaft, wo es für Männer einfacher ist, selbstbewusst zu sein. Ich glaube, dass Frauen einen Ticken weniger Selbstbewusstsein in Gehaltsverhandlungen haben. Aber eine Statistik, die ich total interessant finde, ist, dass Frauen an sich gar nicht schlechter ihr Gehalt verhandeln als Männer, wenn sie für andere verhandeln. Also es gab mal eine Studie, wo man geschaut hat, was ist denn, wenn eine Frau für jemand anders das Gehalt verhandelt, aber wenn sie dann für sich selber ihr Gehalt verhandelt, dann wurde es plötzlich weniger. Frauen geben sich mit weniger zufrieden, schätzen ihren Wert auch einfach geringer ein, gehen irgendwie für ein Gehalt zur Arbeit, wo der Mann sagt, dafür stehe ich morgens gar nicht auf.
Fordern Frauen auch von Anfang an immer weniger?
Bei mir war es auf jeden Fall so. Ich hatte Frauen, die für genau die gleiche Position bis zu 20.000 Euro Jahresgehalt weniger gefordert haben als Männer. Das macht es natürlich als Chefin total schwierig, das anzupassen, obwohl ich glaube, dass wir die Verantwortung da auch ein bisschen mehr zu den Führungskräften zurückschieben sollen. Es aber viele irgendwie kleine Tricks auf jeden Fall schon helfen.
Was sind das für kleine Tricks? Was glaubst du, was man da machen muss?
Also Frauen hilft auf jeden Fall, denen diese Angst zu nehmen, dass sie jetzt arrogant gelten. Das höre ich bis heute und von Frauen, die super selbstbewusst, auch sehr feministisch eigentlich für ihre Werte einstellen, aber das bei sich selber tatsächlich nicht hinbekommen. Und da hilft total, wenn ich zum Beispiel einfach von meinen Erfahrungen spreche, wie ich das auf der anderen Seite nämlich wahrnehme, nämlich, dass jemand, der weniger Geld fordert, dass ich dann gar nicht denke, oh, toller Mitarbeiter, tolle Mitarbeiterin, sondern so ein bisschen denke, die will so wenig Geld, also kann die denn auch genug? Was hat die denn vorher verdient? Also für mich kommt das dann auch sehr eher unprofessionell rüber. Also ich hatte auch Frauen, aber auch Männer, also das kommt bei beiden rüber, die haben weniger gefordert, als überhaupt im Tarifvertrag drin steht, was ich überhaupt nicht verstehen kann.
Oh, das ist aber ja wahrscheinlich dann echt ein Fehler, weil man einfach nicht nachgeguckt hat, was man denn eigentlich verdienen könnte. Das ist ja dann sowohl von Männern als auch Frauen ein Fehler, ne?
Ja, total. Also das passiert irgendwie bei beiden total krass. Und ganz ehrlich, das ist mir auch passiert bei meinem ersten Gehalt, weil wir dürfen nicht vergessen, jetzt sind wir irgendwie schon ein paar Jahre im Job, irgendwie ein bisschen selbstbewusster. Aber ganz am Anfang, man ist ja einfach nur überglücklich, dass man überhaupt einen Job bekommen hat und denkt sich so, ich würde es für jedes Gehalt nehmen. Weil man, ich weiß auch gar nicht, im Nachhinein denkt man sich, das ist total unlogisch. Niemand würde den Job wieder wegnehmen, nur weil du nochmal nach mehr Geld gefragt hast. Also das, und das ist, glaube ich, so das Zweite, was ich Frauen immer mit auf den Weg gebe. Das Schlimmste, was passieren kann, ist einfach nur, dass man Nein hört. Das klingt super profan. Aber vielen ist das nicht bewusst. Viele denken, auch wenn ich jetzt noch mehr Geld frage, dann kriege ich den Auftrag nicht. Nee, dann sagen die einfach nein und dann kann man sich selber überlegen, will ich machen oder will ich nicht machen.
Aus dem Gespräch habe ich jetzt schon einiges mitgenommen. Der Tipp mit dem Schweigen dürfte für mich wahrscheinlich das größte Problem werden. Von dem Treffen mit Ann-Kathrin habe ich auch meinem Bruder Niklas geschrieben. Mit dem rede ich ja hin und wieder über Geld. Seine Meinung?
Moin Mo. Ja, jetzt mal Gehaltsverhandlungen hin oder her, aber das mit dem guten Gehalt hättest du ja halt auch mal vorher überlegen können, weil ich sag mal, als Journalist verdienst du ja eher nichts. Hättest also mal lieber Medizin oder Jura studieren sollen, oder? Bin mal gespannt, was du dazu sagst.
Ich kenne zum Glück jemanden, der sich bestens mit Gehältern auskennt und mir sicher sagen kann, ob ich jetzt ernsthaft über einen Berufswechsel nachdenken soll, damit meine Hausträume noch irgendwie Wirklichkeit werden können. Mein Kollege Daniel Eckert. Er recherchiert und schreibt schon seit über 20 Jahren über Karriere, Finanz- und Berufsthemen. Und seinen Beruf gewechselt hat er auch schon einmal. In den 90er Jahren hat er einmal eine Ausbildung zum Bankkaufmann gemacht und danach Geschichte studiert.
Ich habe jetzt von meinem Bruder die Anmerkung bekommen, dass ich als Journalist wahrscheinlich nicht so den richtigen Beruf gewählt habe, um viel zu verdienen. Ich ahne ehrlich gesagt auch Böses, wenn ich mir so die Zahlen angucke. Ich habe ja schon ein bisschen recherchiert. Wie schlimm ist es denn jetzt wirklich?
Also das war jetzt keine dumme Entscheidung, Journalist zu werden. Journalist ist im besten Sinne des Wortes ein Mittelschichtberuf. Also wenn man sich die Einkommensverteilung so anschaut, gibt es natürlich eine Reihe von Jobs mit schlechteren Verdienstmöglichkeiten und es gibt auf der anderen Seite auch Berufe, wo du mehr verdienst. Journalisten liegen da ziemlich genau in der Mitte. Und bei all dem sollte man natürlich immer bedenken, die Berufswahl sollte in erster Linie von den Neigungen und Talenten geleitet lassen. Einfach nur nach dem Geld zu gehen, ist kein guter Ratgeber. Du bist besser ein guter Friseur als ein schlechter Zahnarzt.
Journalist ist so ein Mittelschichtberuf. Friedrich Merz hat sich ja auch mal zur Mittelschicht gezählt. Würde man jetzt vielleicht bezweifeln, wenn man weiß, dass der doch ein bisschen mehr verdient. Wo endet denn die Mittelschicht, beziehungsweise wo beginnt denn die Oberschicht, sodass man sagen kann, dass man reich ist in Deutschland?
Na, da gibt es zwei Definitionen, einmal eine wirtschaftswissenschaftliche und einmal eine eher soziologische. Also ökonomisch gesehen gehörst du dann zur Oberschicht, wenn du als Alleinlebender monatlich mindestens 3.400 Euro netto zur Verfügung hast. Da beginnt nämlich das obere Zehntel der Einkommensbezieher und darauf zielt die ökonomische Definition ab. Und um diese 3.400 Euro netto zu bekommen, müsstest du als Single Steuerklasse 1, mehr als 6.000 Euro brutto im Monat verdienen. Bei einem Privathaushalt ohne Kinder wären das übrigens 5.200 Euro netto monatlich. Dann würdest du zur Oberschicht zählen. Dann gibt es aber auch die Forscher, die sagen, damit du wirklich zur Oberschicht gehörst, musst du neben deinem Einkommen auch noch ein komfortables, großes Vermögen haben, das dir halt so eine gewisse Freiheit im Leben ermöglicht.
Aus welchen Berufsgruppen kommen denn die meisten Millionäre?
Gerade in Deutschland haben wir eine Reihe von Menschen, die ziemlich gut verdienen, aber kein besonders üppiges privates Vermögen haben. Das hängt auch mit unserem Sozialstaat zusammen, Rentenkasse und so weiter, auf die wir uns sehr verlassen. An denen knüpfen halt die Menschen hohe Erwartungen und deshalb halten sie es oft nicht für möglich, selber sparen, investieren und Vermögen aufzubauen. Selbst dann, wenn sie es mit ihrem verdienten Kapital könnten. Aber einer ziemlich guten Näherung zufolge gibt es in Deutschland 400.000 Millionärshaushalte. Etwas anders ist es, wenn man sich natürlich die Haushalte anschaut, die 1 Million Euro verdienen. Das sind sehr, sehr viel weniger. Da gab es zuletzt in Deutschland nur circa 23.000 Steuerpflichtige. Das sind weniger als 0,1% der Steuerpflichtigen, die von sich sagen können, wir sind Einkommensmillionäre.
Kann man so ungefähr sagen, woher diese Millionäre kommen?
Es ist ganz offensichtlich, dass die meisten Spitzenverdiener Unternehmer sind. Unternehmer, Selbstständige und Freiberufler. Man darf daraus allerdings nicht die falschen Schlüsse ziehen, denn man bezieht sich ja bei solchen Betrachtungen immer auf die Erfolgreichen. Was man übersieht, es gibt ja auch auf diesem Weg zum Reichtum Risiken, gerade wenn man Unternehmer ist. Und diese Risiken hast du zum Beispiel als Angestellter im festen Beschäftigungsverhältnis nicht. Deshalb ziehen es ja viele Menschen vor, lieber fest angestellt zu sein und eben nicht das unternehmerische Risiko einzugehen. Die gute Nachricht ist, man kann auch in einer ganzen Reihe von Berufen als Angestellter zumindest ein Lebenseinkommen von 2 oder 3 2 Millionen Euro erzielen. Lebenseinkommen, das ist halt das, was du vom Beginn deines Berufslebens bis zum Renteneintritt verdienst.
Gibt es denn Jobs, wo man auch als Angestellter so Kohle scheffeln kann?
Also du kannst zum Beispiel auch als Handwerker Millioneneinkommen erzielen, aber die berühmten Berufe, in denen du Millioneneinkommen schaffst, relativ schnell, das sind halt der berühmte Patentanwalt zum Beispiel oder Zahnarzt. Das sind somit die bestverdienenden Berufe. Lotse gehört auch dazu. Und ansonsten bist du natürlich im IT-Bereich, wenn du dich spezialisierst, wenn du dich da selbstständig machst, auf einem guten Weg zum sehr hohen Einkommen.
Dann gibt die Frage, die so im Raum steht, warum verdienen Männer mehr als Frauen? Kannst du mir mal so ein Gefühl dafür geben, wie groß der Unterschied zwischen Männern und Frauen wirklich ist?
Da geistert immer diese Zahl durch den Raum. Frauen verdienen ein Fünftel weniger als Männer. Das ist sehr plakativ und erschreckend, ist allerdings auch etwas irreführend. Denn man muss fragen, wie kommt diese Zahl ein Fünftel zusammen? Wenn man die reine Lohnsumme der Geschlechter addiert, dann kommt halt heraus, dass der Seite der Frauen die Lohnsumme 20% niedriger ist als bei den Männern. Das liegt aber auch daran, dass sich Frauen häufig für Dienstleistungsberufe entscheiden, Pflegeberufe und so weiter. Und die haben eben ein niedrigeres Gehaltsniveau. Und in Deutschland, wo dieses Gender Pay Gap besonders groß ist, kommt noch eins dazu. Bei uns sind Industriejobs sehr gut bezahlt, aber wenige Frauen entscheiden sich für die Industriejobs. Durch diese Diskrepanz, Berufswahl, teilweise weil Frauen auch Teilzeit bevorzugen und Industrielastigkeit Deutschlands, kommen diese 20% zustande. Allerdings, wenn man diesen Effekt rausrechnet, also wenn man wirklich genau identische Tätigkeiten mit identischen Arbeitszeiten vergleicht, dann schrumpft der Gender Pay Gap zusammen und dann sind es noch etwa 7%. Diese 7%, die kann man nicht wegdiskutieren. Und das ist natürlich auch schon eine Ziffer, die relativ hoch erscheint. Ich höre aber auch, dass das damit zusammenhängt, dass Frauen einfach weniger aggressiv nach mehr Gehalt fragen.
Also 7% ist natürlich immer noch zu viel, muss man klar sagen. Meine letzte Gesprächspartnerin erzählt, dass es total wichtig ist, am Anfang sich gut in Position zu bringen, was das Gehalt angeht. Wie wichtig ist denn so das erste Gehalt für meine weitere Lohnentwicklung in den nächsten Jahren?
Ja, das ist in der Tat ziemlich wichtig. Da ist es wie mit der Geldanlage, mit dem Zinseszins. Wenn du schon auf niedrigem Niveau anfängst, dann ist es schwierig, diese Flugbahn wieder zu verlassen. Wenn du merkst, dass dein Gehalt bei deinem ersten Arbeitgeber stagniert, dann würde ich mir nach einer gewissen Zeit einen Jobwechsel überlegen, also nach 3 Jahren vielleicht. Das Online-Jobportal StepStone hat das selber mal ausgerechnet und die kamen zum Ergebnis, dass du im Schnitt schon mit dem ersten Jobwechsel dein Gehalt um 7% steigern kannst.
Wann ist es denn quasi entscheidend, dass ich meine Lohnsteigerungen bekomme? Also gibt es da so eine Lebensphase, wo man sagen kann, okay, hier steigen die Löhne oder muss man seinen Lohn besonders stark steigern, um sozusagen noch die Chance zu haben, ein richtig gutes Gehalt später zu kriegen? Und endet irgendwann diese Phase, dass man sagt, okay, ab irgendeinem gewissen Alter, da steigt nichts mehr?
Das ist diese Lebensphase zwischen dem 30. und dem 40. Lebensjahr. Jenseits von 40 steigt das Gehalt statistisch kaum noch. Und das lässt sich auch ganz einfach erklären. Wenn du Personalverantwortung übernehmen willst, dann schaffst du das entweder vor deinem 40. Geburtstag oder gar nicht. Also Personalverantwortung ist in den meisten Berufen die Voraussetzung für ein höheres Gehalt.
Aber das heißt, ich habe noch ein paar Jahre Zeit mit meinen 26 Jahren. Jetzt habe ich studiert, ich habe einen Bachelor gemacht in BWL. Da hätte man wahrscheinlich auch den einen oder anderen Beruf ergreifen können und nicht den des Journalisten. Kann man denn so mal sagen, wie sehr sich so ein Studium lohnt und wie sehr es sich für mich lohnen würde, wenn ich jetzt noch einen Master machen würde, beziehungsweise vielleicht sogar eine Doktorarbeit schreiben würde?
Es hätte sich für dich wahrscheinlich gelohnt, also rein arithmetisch, das hat StepStone einmal untersucht, wenn du einen Masterabschluss gemacht hättest, dann könntest du rechnerisch mit 13% mehr Gehalt verdienen. 13 Gehalt mehr, als wenn du ein Bachelor hast. Und wenn du promovierst, wären es sogar nochmal 40% mehr. Allerdings muss man natürlich dagegen auch die Investition an Zeit setzen. Denn Master und Promotion vor allen Dingen, das frisst halt sehr viel Zeit und die gehen dir halt bei dem Schnellstart ins Berufsleben dann verloren.
Was sind denn die lukrativsten Studiengänge, wenn man sich mal die Gehaltsaussichten anguckt? Und welche Jobs sollte man später ergreifen, wenn wir jetzt mal nur danach gehen, dass ich viel Geld verdienen will?
Wenn du wirklich nur danach gehst, wie viel Geld zu verdienen, dann ist es wenig überraschend. Das sind die berühmten Ausbildungsberufe und vor allen Dingen Studienfächer, Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik. Also man sollte aber nicht vergessen, es gibt natürlich einen Studiengang, wo du noch bessere Gehälter erzielen kannst, ist die Medizin. Auf der anderen Seite, und das jetzt das negative Bild davon, stehen die Geisteswissenschaften. Sehr beliebtes Studium in Deutschland, aber eben die mit den geringsten Gehältern. Das hat StepStone auch mal ermittelt. Die haben mal gefragt, wie viel verdient man als Akademiker zu Beginn des Berufslebens in den ersten 3 Jahren. Und da kamen halt die Mediziner Durchschnitt auf 52.000 Euro brutto im Jahr. Und Historiker oder andere Geisteswissenschaftler, die erzielen eben nur 35.000. Also doch ein erheblicher Unterschied. Und einfach mal nur so als Kenngröße, als Durchschnitt aller Akademiker hast du ein Anfangsgehalt von 45.000 Euro brutto.
Okay, also das heißt, ich habe schon, wenn ich jetzt eine Geisteswissenschaft studiert habe, schon mal am Anfang meiner Karriere 17.000 Euro weniger brutto. Das wird sich wahrscheinlich über die Jahre hinweg noch weiter auseinander bewegen, oder?
So ist es. Allerdings, ein Studium zahlt sich insgesamt noch aus. Die haben auch herausgefunden, dass ein Akademiker jetzt im Schnitt 20% mehr verdient als jemand, der eine Berufsausbildung gemacht hat. Und im Laufe eines Berufslebens, das sind ja so 30 bis 40 Jahre, hast du diese Investitionen in das Studium wirklich sehr schnell wieder rein.
Jetzt gibt es aber ja auch Menschen, die sagen, sie haben keine Lust auf den Hörsaal, sie wollen vielleicht lieber was Handwerkliches machen oder irgendwas, wo sie irgendwie direkt mehr in der Praxis arbeiten. Was sind denn Ausbildungsberufe, wo man gut verdienen kann?
Wie gesagt, man sollte besser seinen Talenten folgen als einfach nur dem Lockruf des Geldes. Denn wenn der Job nicht zu dir passt, dann wirst du darin auch keinen Erfolg haben. Es sind einfach nicht alle Menschen dafür gemacht, den ganzen Tag am Bildschirm zu verbringen und auf Zahlenkolonnen zu starren. Außerdem darf man nicht vergessen, es gibt eben noch Ausbildungsberufe, mit denen du richtig gut Geld verdienen kannst. Zum Beispiel Netzwerkadministrator. Aber natürlich gehören dazu auch diese beliebten Ausbildungsberufe Bankkaufmann und Versicherungskaufmann. Und wenn du dich dann nach der Ausbildung noch fortbildest, dann kannst du da auch in Gehaltsregionen vorstoßen, wie das Akademiker sonst schaffen. Als gelernter Maurer verdienst du 35.000 Euro brutto im Jahr. Das heißt, du verdienst genauso viel wie ein Historiker am Anfang seines Berufslebens. Wenn du jetzt aber als Maurer noch deinen Meister machst, dann werden das wieder 7.000 Euro mehr. Und dann hast du als Meister noch die Möglichkeit, einen eigenen Betrieb zu führen. Und damit kommst du dann wieder in Einkommensdimensionen, die eben weit über das hinausgehen, was ein Geisteswissenschaftler erzielen kann, der angestellt ist. Da sind wir natürlich wieder im Bereich des unternehmerischen Risikos. Und das muss jeder für sich selber entscheiden, ob er das will.
Vielen Dank.
Ich danke dir.
Medizin studieren, das wäre ehrlich gesagt nichts für mich gewesen. Und ein guter Maurermeister wäre wohl auch nicht aus mir geworden. Aber ich habe gelernt, dass man lieber einmal mehr gut begründet nach einem höheren Gehalt fragen sollte, als sich später zu ärgern. Für meinen Plan, reich zu werden, wird das allerdings nicht reichen. Deswegen versuche ich mein Glück in der nächsten Folge an der Börse. Ich treffe unter anderem einen jungen Anleger, der sein Geld mit Aktien verdient. Und ich will wissen, wie man mit ETFs richtig spart. Wer noch mehr über meine Gäste oder das Thema Gehaltsverhandlungen erfahren will, findet die Infos übrigens in den Shownotes oder auf welt.de.